Wien und dann hat er festgestellt, jetzt kann er nicht mehr auf dieses Konto der 40 Millionen zugreifen. Er hat dann zuerst an einen technischen Defekt geglaubt und ist zur Bank gegangen oder hat dort telefoniert und die haben gesagt, nein, das Konto ist überschrieben worden, Sie haben keine Vollmacht mehr, es gibt jemand anders, der die Vollmacht jetzt hat. Und dann hat er gemerkt, jetzt geht es ans Lebendige. Und tatsächlich, obwohl er in Wien war und nicht in München, ist es nur wenige Tage gegangen, stand die Polizei mit einem Aufgebot vor der Tür, haben ihn festgenommen, ins Gefängnis gebracht. Und Josef Müller, ihm war bewusst, dass jetzt alles auch zusammenfallen wird wie ein Kartenhaus. Und er hat sich überlegt, okay, wie gehe ich weiter? Keine Ahnung. Er ist dann irgendwann mit seinem Rollstuhl im Gefängnis zur Bibliothek. Es war ein einfaches, kleines Büchergestell. Und dort hat er ein Buch gefunden, das den Titel trug, Das Neue. Hat er das rausgenommen, Das Neue. Hat er rausgenommen, hat er aufgemacht und dann hat er gesehen, Gute Nachricht nach Matthäus, hat er gedacht, oh, gute Nachricht, das brauche ich jetzt. Gute Nachricht nach Markus, oh, das brauche ich. Gute Nachricht nach Lukas, das brauche ich. Gute Nachricht nach Johannes, das brauche ich. Und er hat zu lesen begonnen. Es war eine Bibelausgabe, die um die Jahrtausendwende herausgekommen ist und die da dort im Gefängnis in Wien mit einem Exemplar gelandet ist. Und er hat sich bekehrt. Die Bibel hat zu ihm gesprochen. Er hat Jesus in sein Herz aufgenommen. Und dann hat er gedacht, ja, wenn ich das mache, dann wird irgendwie etwas passieren. Also zumindest wird mein Wasserglas vom Tisch fallen. Einfach, weil Gott das bestätigt. Aber so ist nichts passiert. Aber nach 2 Tagen ungefähr hatte er eine so große Freude in sich. Und er hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. So viel Freude, das habe ich noch nie erlebt. So tiefe Freude kenne ich nicht. All die Autos, die ich hatte, all die Frauen, all das Geld, hat nie so viel Freude gebracht. Und er ist rausgegangen aus seiner Zelle und er hat seine Mitgefangenen umarmt. Und die Mitgefangenen, das hat sich dann angehalten, und die Mitgefangenen, die sind alle zur Krankenstation gegangen und haben gesagt, sind dort angestanden, Schlange gemacht und haben gesagt, die Pillen, die Josef hat, die wollen wir auch. Oder? Und so hat er sein Leben Jesus übergeben. Er musste dann für 5 Jahre ins Gefängnis, blieb dort und er hat 10 Millionen Schulden. Und er versucht, diese Schulden seither abzutragen und hat dann auch das Buch, das er herausgegeben hat, die Einnahmen fließen direkt zu den Gläubigern. Und ja, er versucht das, er weiß, dass er das nicht schaffen wird, aber in dieser Zeit ist er mit Jesus unterwegs, erzählt von Jesus und davon, wie dieser Jesus sein Leben geändert hat. Und das ist das, um was es geht. Jesus ist echt und er kann Leben ändern. Er ist der Einzige, von dem ich das weiß, der das nachhaltig und beeindruckend, tief beeindruckend tun kann. Und der Grund dafür ist auch in Hebräer 13, Vers 8 zu finden. Und das ist mein Text für heute Morgen. Hebräer 13, Vers 8. Ein einfacher Vers, uns allen wahrscheinlich wohl bekannt. Es heißt hier, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das bringt mich zu erstens, Jesus ist unveränderlich. Wir leben gerade jetzt in einer Zeit, in der sich viele Dinge verändern. Und ja, Veränderung ist nicht per se schlecht, denn Veränderung kann auch Fortschritt bringen. Aber leider ist nicht immer alles, was sich ändert, oder auch nicht immer alles, was sich Fortschritt nennt, tatsächlich auch gut für uns. Aber Fortschritt als solches, das hilft uns, unser Leben angenehmer zu gestalten, besser zu arbeiten. Ich denke manchmal, was wäre ich ohne Personal Computer? Oder? Wie könnte ich meine Predigten schreiben? Zum Glück gibt es diesen Fortschritt. Und manchmal hilft der Fortschritt auch dazu, dass einfach unser Leben etwas bequemer wird. Und das ist ja auch schön, oder? Aber wie gesagt, nicht alles, was sich fortschrittlich nennt, ist immer auch gut. Und gerade jetzt sind wir in einer Zeit, in der auch soziale Normen und Werte abbrechen, verschwinden, weggehen, weggenommen werden, von denen man vielleicht vor 40 Jahren noch gesagt hätte, das wird nie passieren, das ist unmöglich. Ich denke, 40 Jahre, das ist bereits der Beginn der 80er Jahre, goldene Zeit, für mich zumindest. Und wenn man damals gesagt hätte, Frauen werden Frauen heiraten und Männer werden Männer heiraten, hätte ich gesagt, das denke ich, das wird nie passieren. Solche Dinge verändern sich. Und jetzt stehen wir da als Gesellschaft. Und wenn solche Dinge passieren und das so häufig oder so oft in so einem großen Ausmaß kommt und dann noch das Neue dazu kommt mit dieser Pandemie, dann kann das verunsichern. Und Menschen suchen Halt. Sie suchen Werte, die Bestand haben, die ewig sind. Sie müssen wissen, wie sie ihr Leben ausrichten können. Wie kann man an sozialen Normen sein Leben aufbauen, wenn man nicht weiß, ob dieselben sozialen Normen noch gelten in 30 Jahren oder in 40 Jahren? Das macht es uns schon etwas schwierig. Aber uns, wir als Gemeinde, wir haben hier einen riesen Vorteil, weil wir Jesus kennen, weil Jesus ist der Fels. Er ist derselbe gestern, er ist derselbe heute, er ist derselbe auch morgen. Er ist unveränderlich. Jesus ist unveränderlich. Und an ihm können wir uns immer festhalten. Er bleibt so. Gut, die Bibel zeigt uns schon, dass sich Jesus hauptsächlich als Mensch gezeigt hat. Und so stellen wir uns Jesus ja auch vor. Ein Mann, etwas größer als ich, 1,85, vielleicht 1,90, schön gewachsen, lange Haare, ein Bart, schmale Gesichtszüge, feine. So stellen wir uns Jesus ja in der Regel auch vor. Und vielleicht hat er ja tatsächlich so ausgesehen. Aber die Bibel offenbart uns auch, dass Christus auch der Löwe von Juda genannt wird. Und das ist eine andere Form, ein anderes Bild. Oder man nennt ihn das Lamm Gottes. Nochmals ein anderes Bild. Oder wenn wir die Offenbarung in Kapitel 1 lesen, dann sehen wir dort, wie Johannes Jesus sieht, aber er sieht ihn als Mensch, aber als etwas speziellen Mensch. Seine Augen, die sind wie Feuerflammen. Wie Feuerflammen. Und aus seinem Mund geht ein Schwert. Er kann oder er ändert das Bild, mit dem er sich zeigt. Seine Form, die kann sich verändern. Aber seine Person bleibt gleich. Dort bleibt er gleich. Er ist immer derselbe. Und wir kennen ihn. Er ist Liebe. Er ist so unglaubliche Liebe. Wir wissen das. Und wir wissen, dass er trotzdem gerade und klar ist. Er ist barmherzig, er vergibt und wir wissen, dass er trotzdem gerecht ist. Er ist das Licht der Welt, er ist das Salz der Erde, er ist das Brot des Lebens, er ist das Wasser des Lebens, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kennst du ihn? Er ist derjenige, der vom Tod auferstanden ist. Er ist Fels. Er ist Zuflucht und Burg und Schutz. Er ist Retter, Erlöser, Heiland. Kennst du ihn? Er ist Anfang und Ende. Er ist der Ewige. Der Ewige. Er ist der König aller Könige. Und er ist der Herr aller Herren. Und er ist die Wahrheit. Und er ist Weisheit. Und er ist das Wort. und er ist Gott. Und er verändert sich nicht. Was er sagt, das wird bleiben, das hat Bestand. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein wird ein Nein sein. Auf alle Zeit, so ist er echt. Jesus ist echt, genauso wie es schon im Gebet auch gesagt worden ist. Aber was bedeutet echt? Synonyme für dieses Wort echt sind authentisch, sind glaubwürdig, wahr oder eben auch kongruent. Oder so, wie es Wikipedia sagt. Ich zitiere: Authentizität bezeichnet eine kritische Qualität von Wahrnehmungsinhalten, die den Gegensatz von Schein und Sein als Möglichkeit zur Täuschung und Fälschung voraussetzt. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Und wenn wir das auf Menschen runterbrechen und auf Menschen beziehen, dann könnte man das vielleicht so zeichnen. Man könnte vielleicht sagen, okay, das ist der Mensch, das ist sein Sein, so ist er. Seine Persönlichkeit. Und das ist der Mensch, das ist sein Schein. Das ist die Art und Weise, wie man ihn wahrnimmt, durch seine Gestik, durch sein Reden, durch sein Handeln, durch seine Tat. Und es ist wirklich ganz einfach. Echtheit bedeutet nichts anderes, als dass Sein und Schein gleich ist. So ist Echtheit. Sein und Schein ist gleich. In Echtheit liegt Qualität. Wir haben das gehört. Vielen herzlichen Dank dafür. In Echtheit liegt Beständigkeit. Auch das ist gesagt worden. Und Echtheit für eine Person, das spürt man auch irgendwo. Es ist vielleicht ähnlich wie dieses Geld, dass man deren Echtheit oder dessen Echtheit man oft durch einfach Angreifen erkennen kann. Man spürt, wenn ein Mensch echt ist. Und entsprechend, wenn ein Mensch echt ist, hat das, was er tut und das, was er sagt, einen ganz anderen Output, eine ganz andere Wirkungsweise. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Wirkungsgeschichte, also untersuchen, was durch Jesus Christus ausgelöst worden ist, dann werden wir wahrscheinlich Mühe haben, jemanden, eine Person zu finden, die vielleicht ähnlich alt ist oder auch weniger alt ist, deren Wirkung genauso weit, groß, positiv, extrem ist, wie die Wirkung, die Jesus Christus gehabt hat und ausgelöst hat. Seine Wirkung ist noch längst nicht zu Ende. Er wirkt. Echtheit unterstreicht, was wir tun, was wir sagen und wie wir handeln. Eines der größten Probleme für die Echtheit von Jesus war, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat: Ich bin Gott. Wenn jemand nicht echt ist, ein Schauer, dann würden wir vielleicht sagen, ja okay, das gehört zu seiner Show, oder? Oder er ist vielleicht ein bisschen... Aber Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Und man hat ihn so als echt erlebt. Und daran haben sich die Menschen gestört, schon damals. Wie kann er Gott sein? Das ist nicht möglich. Und heute stört man sich ja auch daran. Jesus behauptet, er ist Gott. Das kann nicht wahr sein. Und Jesus hat diesen Dialog geführt. Und ich möchte euch hier empfehlen, einmal das Johannesevangelium zu lesen. Jesus hat über das mit dem Menschen gesprochen. Und im Speziellen auch mit den Pharisäern. Und er hat immer wieder versucht, ihnen zu beweisen oder zu zeigen oder sie zu motivieren, dass sie einfach glauben, dass er Gott ist. Und er hat diesen Anspruch kein bisschen aufgegeben, sondern er hat das über die Kapitel entwickelt. Beginnt in Kapitel 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann in Kapitel 10 geht es weiter. Und dann in Kapitel 10, Vers 37, greift er zu einem der letzten Möglichkeiten, die er hat. Und er sagt dort, Kapitel 10, Johannesevangelium, Vers 37 und Vers 38, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Jesus steht also hin vor die Pharisäer und sagt, ich tue die Werke meines Vaters, seht ihr sie nicht? Ich heile, ich vergebe, ich wecke Tote auf. Ich bin Herr über die Elemente. Stürme werden gestillt, Wein, Wasser wird in Wein verwandelt und so weiter. Brot wird vermehrt. Wenn ich nicht die Werke tue meines Vaters, so glaubt mir nicht. Und jetzt fleht er sie in gewisser Weise an. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt wenigstens den Taten, denn die Taten sprechen für sich. Damit ihr erkennt, dass ich, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Er macht sich hier mit Gott eins. Und er möchte, dass die Menschen verstehen und erkennen, dass er Gott ist. Und diese Behauptung oder ein weiterer Beweis für diese Behauptung liegt sogar in diesem Vers hier. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was sagt das? Inhaltsmäßig. Ich bin immer derselbe. Und es sagt auch, ich bin ewig. Und wenn wir diesen Inhalt uns ein bisschen jetzt in Erinnerung behalten, und ich denke, das ist ganz leicht im Moment, dann vergleichen wir das mit der Aussage, die Gott gemacht hat, im 2. Mose Kapitel 3, Vers 14. Dort offenbart sich Gott dem Mose am Berg Sinai und Mose sagt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin, der ich sein werde. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Das ist mein Name. Was sagt das? Ich bin immer gleich. Und ich bin ewig. Genau dasselbe wie Hebräer 13, Vers 8. Jesus trägt denselben Namen wie Gott. Hier, Hebräer 13, Vers 8. Und das hat einen Grund. Er ist Gott. Ganz einfach. Zweitens, Menschen sind nicht immer sich selber. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen nicht immer echt sind. Manchmal sind es die sozialen Umstände, manchmal sind es einfach Dominanz, die sie erleben, oder auch Manipulation, die Menschen dazu bringen, eben nicht echt zu sein. Ein Beispiel. Stellen wir uns vor, jemand, ein Kind kommt auf die Welt in Indien. Als Beispiel in Indien. Ihre Eltern oder die Eltern des Kindes sind seit Generationen Sklaven. Seit Generationen. Dieses Kind wird im Bewusstsein der Sklaverei aufwachsen und wird darin leben. Und das Kind wird wahrscheinlich sich nicht frei entwickeln können, sondern es wird sehr schnell lernen, sich so anzupassen, dass es den Umständen irgendwie passen kann. Der Drang zu überleben ist dem Kind wichtiger, als sich selber zu entwickeln. Und es wird vielleicht seine Persönlichkeit nie wirklich kennenlernen selber, weil es sich immer den Gegebenheiten anpassen muss. Und es wird sie auch nicht ausleben können. Sklaverei. Ähnliches kann Dominanz bewirken durch Autoritätspersonen oder eben auch Manipulation. Auch das kann Ähnliches bewirken. Wir können uns einen Baum vorstellen, einen Baum, der zu wachsen beginnt, gerade nach oben wachsen möchte, aber da ist ein anderer Baum und der hat seine Äste ausgebreitet, da kommt kein Licht und es ist kein Durchkommen. Der Baum wird sich versuchen zu verändern. Er wird gekrümmt weiter wachsen, aber er wird weiter wachsen und er wird ein Baum werden. Und ein Baum kann auch so Früchte tragen. Ja, es ist wahr, wir müssen uns auch anpassen. Wir dürfen das lernen, das ist entscheidend oder das ist auch wichtig. Aber wenn dieses Anpassen zu fest passiert, wenn es zu dominant ist, dass wir uns beugen müssen, dann kann es eben passieren, dass eine Person gar nicht richtig weiß, gar nicht richtig erfahren kann, wer sie eigentlich ist und das dann auch nicht ausleben kann, unsicher ist. Oder eben vielleicht weiß und ahnt, wer sie ist, aber es nicht ausleben kann, nicht echt ist. Und ich bin so froh, dass auch Jesus bei solchen Menschen einfach, wenn er da in das Leben reinkommen kann, Heilung bringen kann und bewirken kann, dass selbst solche Gewächse Früchte tragen und ihr Ziel erreichen können mit ihm. Aber es gibt auch Menschen, und die ganz bewusst und selber ihr wahres Ich verbergen und den Menschen etwas vorspielen. Wir kennen das ganz gut von den Teenagern. Ab einem gewissen Alter sind die Eltern nicht mehr ihre Vorbilder. Sie haben sich neue Vorbilder gekrallt. Vielleicht ein Musiker oder ein Sportler, irgendein Idol oder der coole ältere Junge aus der 8. Klasse. Und dann beginnt man zu übernehmen, was man von ihnen sieht. Kleidung, Musik, Sprache, Gestik beginnt sich zu verändern. Gott sei Dank legt sich das in aller Regel mit der Zeit. Aber es gibt Leute, die spielen ganz bewusst etwas vor. Die wirken sogar darauf hin. Ich denke, wir haben schon gehört, dass die Influencer im Moment ziemlich viel Geld verdienen können, wenn sie wirklich gut sind. Was wir aber da sehen an der Kamera, das sind nicht diese Personen, sondern das ist das, was sie für uns spielen. Das ist nicht ihr wahres Leben. Das ist das, wie sie es für uns gestalten wollen, damit wir bei ihnen dranbleiben und sie ebenso ihren Einfluss auch auf uns geltend machen können. Vielleicht, und das ist eigentlich eine Frage, vielleicht kennt ja jemand von euch Thomas Neuwirth. Kennt jemand Thomas Neuwirth? Nicht. Kennt jemand Conchita Wurst? Thomas Neuwirth ist Conchita Wurst. Er hat sich inszeniert. Schein sein. Und das einfach auch, um berühmt zu werden. Oder? Und er hat vermutlich auch Geld verdient damit. Und das mögen Motive sein. Aber ich denke, was manchmal hier noch fast schlimmer ist oder schwieriger ist, vielleicht auch schwieriger zu durchschauen ist, ist, wenn jemand selber etwas vorspielt, um zu intrigieren. Oder wenn er etwas vorspielt, zum Beispiel Freundschaft vorspielt, obwohl keine Freundschaft da ist und einfach nur ein Zweck dahinter ist, sich selber bereichern zu können. Und solche Leute gibt es eben auch. Und auch unser Ueli hat Bekanntschaft gemacht mit solchen Leuten. Der Müller und der Wirt, sie hatten nicht immer das Gute für Ueli im Sinn. Und er hat das schmerzlich erfahren müssen, als er auf ihren Rat hin diese Kuh verkauft hat, die er viel zu teuer verkauft hat letztendlich, weil sie eben ihren Wert verloren hat durch ein Problem, das aufgetreten ist. Aber wir schauen uns ein Stück aus dem Film an. Und hier reden der Müller und der Wirt mit dem Sohn des Glunkenbauers. Und das Ziel des Müllers und des Wirts ist noch immer dasselbe. Sie wollen eigentlich diesen Hof bekommen. Um das geht es ihnen. Und weil Ueli in dieser Zeit, als der Film jetzt, dieser Filmausschnitt spielt, eigentlich kaum mehr Einfluss hat, also es war schon ziemlich klar, er wird diesen Hof weggeben müssen, er wird einen anderen Arbeitsplatz suchen müssen, da haben sich der Müller und der Wirt eben auf den Sohn gestürzt, denn er könnte diesen Hof vielleicht erben.
Hol da an.
Da liegt sie und sagt nichts.
Ich habe ganz präzise Berichte bekommen von Ulis Knechten.
Ist noch die Lungenentzündung dazugekommen? Da ist ein guter Junge am Boden. Darum haben wir euch Bescheid gemacht.
Das tun ich euch nie vergessen. Jetzt blüht mein Weizen. Endlich ist es so weit. Lange habe ich warten. Aber jetzt hat er nicht gelunken. Der Hof ist meiner. Wer könnte mir davor sein, will ich wissen. Mutter ist nicht mehr da. Der Vater ist nur noch ein halblebiger Häusler.
Und der ist Schwager? Mensch, der sich hinter dem Mond daheim.
Dem drücke ich den geringe Misthaufen, wenn er sie zeigt. Der Gang meint, er müsste der erste sein, der gang go grasen. Ich hocke jetzt ein Stöckchen. Zum Alten. Lag kein Auge mehr vom Haus. Und hat der Ueli den letzten Schnuff da, der schwupp.
Mach das! Und hat einer von uns zwei sollte es nötig haben. Wir sind da.
Dem Bauernhändler sein Gefräß möchte ich sehen, wenn er da hinten reinkommt und sieht, die Nidler ist schon abgenommen.
Der will mir dann noch ganz anders melken als der gute Ueli.
Ich sehe darum schon weiter. Der Johannes, der Faulhung, hat den Hof aber gewirtschaftet, gegeben ein halbes Jahr rum ist.
Ja, oder?
Er ist gelungen, wohl viel zu haben.
Gegen den Schluss sehen wir das wahre Gesicht des Müllers und des Wirtes. Ihr wirkliches Sein und ihre wirklichen Motive werden offensichtlich jetzt. Ja, christliche Werte haben dem Ueli letztendlich geholfen, dass er diesen Fängen des Müllers und des Wirts schließlich widerstehen konnte und daraus herausgegangen ist. Jetzt gibt es einen dritten Punkt und das betrifft uns, die Gläubigen. Echtheit, Echtsein. Die Herausforderung, die wir haben an diesem ganz besonderen Punkt, heißt Heuchelei. Und das Problem entsteht dadurch, dass wir zwar echt sein können als Menschen, aber sind wir auch echt als Christen. Und das gibt manchmal so eine Diskrepanz. Wir können uns vielleicht vorstellen, ich weiß, wie ein wirklicher Christ ist. Er darf nicht lügen. Er darf nicht das, er darf nicht jenes, er darf nicht dieses. Und das ziehen wir uns an. Wir machen das, weil wir das wissen. Und wir lächeln immer schön und sind freundlich. Nicht alle, die lächeln, sind verdächtig. Aber wir lächeln immer schön und sind freundlich, weil wir wissen, eigentlich sind Christen fröhliche Menschen. Aber wenn wir das einfach so von außen her anziehen, dann kann hier eine Diskrepanz zwischen Sein und zwischen Schein entstehen. Und das nehmen die Außenstehenden dann als Heuchelei an oder Heuchelei wahr. Und das ist ein Problem. Wissen, und ich sage das noch einmal, Wissen, Bescheid zu wissen, das Wort Gottes zu kennen, bedeutet nicht, und dass wir auch dann so sind, wie es das Wort Gottes sagt, sondern es bedeutet, es kann einfach auch nur bedeuten, dass wir versuchen, aus unserer eigenen Kraft entsprechend dem Wort Gottes, wie wir es wahrnehmen, zu handeln. Ich glaube, das war eins der Probleme von diesen Ueli-Filmen. Diese Filme haben große Wellen geworfen. Die Leute sind ins Kino gegangen, haben sie gesehen. Mindestens ein Drittel der schweizerischen Bevölkerung damals ist in den ersten zwei Monaten diesen Film schauen gegangen. Und sie haben diese Werte genommen. Und sie haben sich christlich verhalten. Und sie fanden es gut. Und sie haben gesehen, ja, es ist okay, das bringt uns etwas. Aber die Veränderung ist wahrscheinlich zu wenig tief gegangen. Denn als in den 68er Jahren diese Studentenrevolutionen losgebrochen sind, haben sie auf die Christen gezeigt und gesagt, ihr seid alle Heuchler. Ihr sagt, ihr seid Christen und ihr handelt ganz anders. Das kann eine Herausforderung sein für uns als Gläubige. Wie können wir dem begegnen? Drittens, wachse als echter Christ. Es gibt drei Dinge, die ich hier erwähnen möchte und die uns helfen, eben nicht nur als echte Menschen, sondern eben als echte Christen zu wachsen und darin vorwärts zu kommen. Das erste ist, pflege die Beziehung mit Jesus. Die Beziehung ist das Entscheidende. Und wenn du keine Beziehung mit Jesus hast und jede Beziehung beginnt mit einem Start, dann möchte ich dich einladen, starte diese Beziehung mit Jesus, indem du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen und Herr zu werden in deinem oder Herr zu werden in dein Leben. Setze ihn auf den Thron deines Lebens. Lade ihn ein. Die Bibel sagt, wer mich anruft, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er wird kommen. Und dann passiert das, was die Bibel auch Wiedergeburt nennt. Man wird neu in seinem Innern. Wiedergeburt bedeutet, jetzt entsteht hier, tief im Inneren, bekommt Christus Wohnung in uns und er sitzt auf dem Thron des Lebens. Jetzt sind wir Christen. Und das ist vermutlich das, was in der Folge dieser Filme eben zu wenig passiert ist. Dass es wirklich Christen geworden sind, sondern sie haben sich einfach christliches Verhalten angewöhnt. Nicht schlecht, aber eben nicht echt. Oder? Und wenn wir Christen sind, dann pflegen wir diese Beziehung mit Jesus. Am besten täglich. Indem wir mit ihm reden, indem wir auf ihn hören und indem wir ihn an erste Stelle setzen. Als wir in Indien gewesen sind, haben wir am Morgen am Ganges Menschen gesehen, die den Tag begrüßt haben mit einem Ritual, dem Sonnengruß. Machen sie immer, jeden Morgen. Ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen Jesus zu begrüßen. Und ich bin seit 34 Jahren mit Jesus auf dem Weg und es gibt wenige Morgen, in denen ich das nicht gemacht habe. Wirklich wenige. Und ich rede mit Jesus. Und ich lese sein Wort, um zu hören, was er mir zu sagen hat. Und ich bitte ihn um Schutz und um Segen, um Weisheit für die Entscheidungen, die ich am Tag treffen muss. Ich gebe ihm Dinge, die schwierig sind, die ich sehe, die kommen werden. Und ich bitte, dass er mit mir da durchgehen wird. Und so starte ich in den Tag. Die Beziehung mit Jesus pflegen. Ja, und Gott hat uns auch, es ist ja nicht nur Christus, sondern es ist auch sein Heiliger Geist, der in uns wohnt und der uns umgibt. Und zwar in unserem wirklichen Sein und der uns verändert. Und das ist das Zweite. Wir brauchen Veränderung. Und diese Veränderung, die muss von innen nach außen passieren. Die muss von hier, von unserem Sein herkommen. Und das kann nur unterstützend wirken. Es muss vom Sein her entstehen, von unserem Echt-Christ-Sein. Aber auch Echt-Mensch-Sein. Und hier ist es eben wirklich schwierig, die Balance zu halten. Und das sind wir eben auch gefragt. Also dass, wenn Christus uns Impulse gibt, dass wir diese Impulse aufnehmen. Und dass wir gehen, wenn er sagt, geh. Und dass wir handeln, wenn er sagt, mach das. Also gehorsam. Und dass wir aber auch dranbleiben. Denn Veränderungen, er löst sie aus, aber wir müssen sie bejahen. Ja, ich möchte, Jesus, dass du mich veränderst. Es kann ja durchaus sein, dass ich, das ist ein Beispiel, echt bin, wenn ich einen Porno schaue. Das kann mir als Mensch ja entsprechen. Aber Christus sagt, das entspricht mir nicht. Und Christus in mir wird sich wehren, wenn solche Dinge passieren. Es kann ja sein, dass ich echt bin, wenn ich als Verkäufer anderen Menschen Dinge anpreise und dabei übertreibe. Und Christus wird sagen, aber das entspricht mir nicht. Und hier müssen wir die Balance halten. Und wir sollen agieren und handeln, wenn er sagt, jetzt. Und wenn er sagt, greif dieses Problem an. Das stört mich noch in deinem Leben. Mach's. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist er günstig. Denn jetzt wird Jesus mitwirken. Jetzt wird er es einfach machen. Und selbst wenn es schwierig wird, und diese Herausforderungen werden kommen, es wird manchmal schwierig sein, bleib dran. Und gerade wenn du umfällst, denk daran, du bist nicht zurückgefallen, du bist nur umgefallen. Und wenn du umgefallen bist, steh wieder auf. Ich muss nicht sagen, was die Vergebung hier für eine Wirkung hat. Steh wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal, heißt es, und er steht siebenmal wieder auf. Er steht am Schluss, oder? Steh wieder auf, geh vorwärts. Und gerade in den Momenten, in denen es vielleicht schwierig ist, wenn du Dinge anpackst, bleib dran. Denn in diesen Momenten wird Gott dich auch auf anderer Ebene verändern, deinen Charakter verändern, in der Tiefe. Du lernst Geduld vielleicht. Du lernst Ausdauer vielleicht. In der Tiefe, in deinem Charakter, werden Veränderungen passieren, die tragen werden. Und du wirst Schwierigkeiten weiter begegnen können. Und das ist dann das Dritte. Also du bist aktiv dabei, das ist das Zweite. Und dann das Dritte ist wirklich auch das, du musst in diesem Prozess Gott erleben. Nicht wissen, erleben. Sein Reden musst du erleben. Seine Impulse musst du hören. Das ist so wichtig. Wir können mit Wissen können wir nur begrenzt unterstützen. Wissen ist schon wichtig, keine Frage. Aber wir brauchen diese Person Christus zu erleben. Das ist entscheidend. Denn er, der Echte, er kann uns echt verändern. Wenn wir eben sehen, wie er mit uns vorwärts geht. Ja, und das wird er tun. Und er ist dran, ich weiß das. Ich kenne sie aus meinem Leben auch. Und wir sind dabei und wir versuchen, diese Balance zu halten. Wir machen das, was Gott uns sagt. Wir sind echt Mensch, echt Christ und gehen so vorwärts. Und beurteilen uns selber nicht anhand von dem, was wir wissen, sondern anhand von dem, was wir von Gott gehört haben, was wir tun sollen. Und so gehen wir vorwärts. Und so werden wir in der Hand Gottes wertvolle, kostbare Saat. Samen, die Gott nimmt und ausstreut in diese Welt, weil er das Gute pflanzen möchte. und weil er möchte, dass sein Reich wächst in dieser Welt. Gerade heute in der jetzigen Gesellschaftssituation sind wir, so wie Jesus das auch ist, das Salz der Erde und das Licht für diese Welt. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute Morgen aussenden. Geht hin im Namen Jesu Christi und lebt. Lebt dieses Leben echt, als echter Christ. Amen.